Herzlich willkommen da draußen, ihr Lieben, zu einer neuen Episode des Lesedusche-Podcasts. Wir haben ja in der vergangenen Episode Franz Kafka besprochen und dabei festgestellt in unserer Diskussion danach, dass wir auch noch eine andere Seite von ihm zeigen möchten.
Ja, und das war auch interessant, dass wir zugleich eine zweite Episode in seinem Leben gefunden haben, die nur noch mal eine Seite näher am Menschen Franz Kafka zeigt.
Ja, und zur Einstimmung haben wir eine Briefstelle, genauer gesagt eine Stelle aus einer Postkarte, herausgesucht.
Hat er gern geschrieben, Postkarten.
Ja, war vielleicht auch günstiger. Die er verfasst hat, da hören wir mal rein und dann steigen wir ein in diesen besonderen Lebensabschnitt. Bis gleich. Liebe Ottlar, in deiner Karte bist du nur für meine 8-Tage-Urlaub vorbereitet und jetzt will ich dir zumindest für 3 Monate an den Hals fliegen und schon Dienstag oder Mittwoch. Werden das nicht zu große Umwälzungen für dich sein? Auch für die Absichten, die du zum Herbst hattest? Heute war ich beim Direktor. Ich glaube, ich komme endgültig nur im Galopp der Tuberkulose aus der Anstalt hinaus. Keine Pensionierung. Urlaub natürlich. Und zwar ohne Gesuch. Ich soll es nicht so schwer nehmen. Schwer ist es für Sie, dass eine so wertvolle Kraft und so weiter. Höre ich so etwas und schaue dann oben meine Arbeit an, schwankt mir die Welt. Es ist so. Habe ich mich einmal irgendwo festgesetzt, dann klebe ich wie etwas gar nicht Appetitliches. Die unmittelbare Sorge ist das allerdings nicht. Ich gehe also als aktiver Beamter auf Urlaub. Hat Zürau durch längere Zeit überhaupt schon einen aktiven Beamten gesehen? Franz, bereite bitte den Briefträger auf Briefe für mich vor. Ja, willkommen zurück.
Da macht sich jemand recht fröhlich zum Aufbruch auf, obwohl er gerade eine schwerwiegende Diagnose erhalten hat, nämlich dass er Tuberkulose hat.
Diese Postkarte stammt vom September 1917. Sie ist gerichtet an die Schwester Ottlar, also eine der 3 Schwestern von Franz Kafka, die im westlichen Böhmen, ich habe das mal auf der Karte nachgeschaut, das ist nördlich von Pilsen, westlich von Prag, in der Nähe von Karlsbad auch, auf einem Landgut wirtschaftet, das sie von ihrem Schwager, also einem Mann einer ihrer anderen Schwestern, gepachtet hat. Und das ist insofern kein Zufall, dass er sich dorthin flüchtet. Er betrachtet das ja so ein bisschen wie einen Kuraufenthalt. Das ist eine Seite des Ganzen. Das schreibt er da ja so ein bisschen auch, dass er das auch offensichtlich auch braucht, weil er ganz große gesundheitliche Probleme hat.
Genau, da hatte er seinen ersten Blutsturz, wurde dann aufwendig diagnostiziert, bis das alles rausgefunden wurde und hat dann eigentlich, und das klingt ja auch ein bisschen durch in der Postkarte, das Gefühl gehabt, so jetzt kann er einen eleganten Abgang aus dem Büro machen.
Nicht nur aus dem Büro?
Aus dem ganzen Arbeitsleben, was ihn ja auch fesselt.
Ja.
Und das ist auch immer so dieses Merkwürdige, wie das so schwankt bei ihm, dass man das Gefühl hat, eigentlich passiert ihm ja eins der größten Unglücke, weil Tuberkulose, das war eine vernichtende Diagnose, die er aber, die ihm Kraft gegeben hat jetzt im ersten Moment.
Hat ihm Kraft gegeben, auch Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise sich ein bisschen rauszumogeln aus bestimmten Dingen. Ich wollte aber diesen Gedanken noch zu Ende bringen, dass es kein Zufall ist, dass er jetzt nun zu Ottlar fährt. Weil er offensichtlich in dieser Schwester seit einigen Jahren, das ist ein sehr gutes Verhältnis, was sich da entwickelt hat. Und da hat er eine gewisse Ähnlichkeit, stellt er fest, weil beide vom Vater als Abweichler, als verrückt in Anführungszeichen klassifiziert werden, weil sie eben nicht die bürgerlichen Vorstellungen, die der Vater hat vom Lebensweg jedes Einzelnen, also sowohl der Töchter als auch des Jungen, des Sohnes, nicht erfüllen. Und darüber tauschen sie sich aus und halten zusammen.
Ja, das war ja auch eine ganz tolle und innige Beziehung zwischen den beiden. Da gibt es viele, viele Briefe und einer, der gibt auch Auskunft über das, was du eben so beschrieben hast, dass sie so ein bisschen aus der Familie gefallen sind mit ihrer Art und was das für Auswirkungen hat zur Beziehung zum Vater. Hören wir doch mal rein.
Als Ergebnis dieser Gespräche zeigt sich jetzt meinen etwas reiner gewaschenen Augen, dass du oder ich gegenüber diesen Sorgen und Vorwürfen fast völlig im Recht sind. Im Recht, soweit wir unsere Eltern verlassen haben, soweit wir verrückt sind. Denn wir haben sie weder verlassen, noch sind wir undankbar oder verrückt, sondern haben nur mit genügend anständigen Absichten das getan, was wir für notwendig hielten und was niemand, etwa um uns zu entlasten, für uns herausfinden könnte. Nur eine wirkliche Berechtigung zum Vorwurf hat der Vater, nämlich darin, dass wir es, gleichgültig ob durch sein Verdienst oder seine Schuld, zu leicht haben. Er kennt keine andere Erprobung als die des Hungers, der Geldsorgen und vielleicht noch der Krankheit. Er kennt, dass wir die Ersteren, die zweifellos stark sind, noch nicht bestanden haben und leitet daraus das Recht ab, jedes freie Wort uns zu verbieten. Darin liegt Wahres und, weil es wahr ist, auch Gutes. Solange wir nicht auf seine Hilfe bei Vertreibung des Hungers und der Geldsorgen verzichten können, bleibt in unserem Verhalten ihm gegenüber Befangenheit. Und wir müssen uns ihm irgendwie fügen, selbst wenn wir es äußerlich nicht tun. Hier spricht aus ihm mehr als nur der Vater, mehr als der bloß nicht liebende Vater.
Ja, das ist insofern auch interessant, als dass man sieht, wie der Franz Kafka da auch so ein bisschen im Schlamassel steckt, um das mal so schnodderig zu formulieren, weil er schon merkt, er hat dem Vater was zu verdanken. Oder auch die Schwester, alle Kinder haben dem Vater ihr Leben zu verdanken, also ihr Leben so, wie sie es gelebt haben, nämlich ein doch weitestgehend sorgloses Leben. Wir sind ja jetzt auch schon im fortgeschrittenen Ersten Weltkrieg, da geht es überall bergab. Ja, also andere Bevölkerungsgruppen haben Hunger, also das ist alles nicht da, sie können für sich sorgen. Die Ottler mit ihrem Landgut, die konnte sich das auch leisten, nochmal auf so eine Landwirtschaftsschule zu gehen, weil die unbedingt selber agrarisch tätig werden möchte. Also irgendwie geht das alles und das sagt er ja auch in dem Brief. Er spürt es, es ist zwar ungerecht, er fühlt sich ungerecht behandelt vom Vater, weiß aber auch, dass er selbst auch ungerecht ist, indem er ihm das vorwirft. Also es ist ein bisschen kompliziert alles. Und es gibt noch eine Baustelle in seinem Leben, die wir auch schon hatten in der ersten Folge. Das ist Felis Bauer.
Und hat vielleicht auch was damit zu tun, dass er seinem Vater doch in irgendeiner Form noch gerecht werden will. Denn was er ja auch nicht tut, ist bis jetzt eine Ehe zu haben, eine Familie zu gründen, das alles, wie sich das vorgestellt wurde, abzusichern bürgerlich, ne?
Definitiv. Das spielt sicherlich immer eine Rolle, dass sowas fest verankert ist in einem Lebensentwurf. Die Felis Bauer ist noch im Spiel. Das ist eine Art von On-Off-Beziehung, könnte man es heute nennen. Also das ist ganz merkwürdig auch das Ganze. Eigentlich war es ja schon zu Ende. Dann aber im Juli 1917 wird wieder eine Verlobung geschlossen. Also kurz bevor er diesen schweren gesundheitlichen Rückschlag erleidet. Und gut, er ist jetzt in Böhmen auf dem Land und er führte ein ganz anderes Leben offensichtlich als vorher in Prag in seiner Umgebung. Also kommt auch dazu nachzudenken über Dinge, schreibt darüber sehr viele Notizen, auf die wir noch eingehen werden. Jedenfalls ist es so, dass er dann vielleicht auch die Tuberkulose benutzt als Alibi, um jetzt endgültig diese Baustelle zu beenden, dass er nämlich die Entlobung, die zweite, zum Dezember 1917 durchführt. Also das kann ich schon vorwegnehmen. Im Dezember 1917 treffen sich beide in Prag, Felis und Franz, und dann ist Schluss.
Ja, aber Obacht mit der Aussage, dass es für ihn ein Alibi ist. Also er hat sich, soweit man das nachvollziehen kann, auch gar nicht damit leicht getan und nicht einfach leichtfertig jetzt gesagt, so, jetzt habe ich diese Krankheit, jetzt wird's nicht mehr laufen. Er hat sich, so viel man weiß, sogar intensiv damit beschäftigt, ob er überhaupt Vater werden sollte mit dieser Erkrankung oder ob das vielleicht gar gefährlich wäre für die Kinder, weil sie das nun eine genetisch bedingte Veranlagung hätten. Und das alles hat er relativ intensiv gemacht und sich dann, also ich sage jetzt mal vermutlich doch eher schwereren Herzens, weil er natürlich darum weiß, dass er eine Frau zum zweiten Mal auf diese Weise enttäuscht, das ist schon wirklich arg, zu sagen, er löst das jetzt wieder auf. Aber für die Eltern war natürlich dieses Setting ganz passabel, weil sie sagen konnten, er hat ja keine andere Möglichkeit gehabt. Er musste diese Verlobung auflösen.
Genau. Es gibt ja auch diese Beschreibung von Max Brod, dass er sich erinnert daran, an diesen Moment, als Franz Kafka sich verabschiedet hat von der Felis Bauer in Prag, wie gesagt, kommt dann direkt danach ins Büro zu Max Brod und weint da ganz bitterlich. Der hat da totalen Nervenzusammenbruch und ist völlig wahrscheinlich auch total enttäuscht von sich selbst und überhaupt, das hat ihn furchtbar belastet. Mhm. Der Max Brod sagt, der hat ihn nie zuvor und danach nie so erlebt. Mhm. So aus der Fassung geraten. Insofern, so wie du sagst, so wird es gewesen sein, dass es ihm auf keinen Fall leicht gefallen ist.
Man muss auch noch hinzufügen vielleicht, das ist zumindest mein Gefühl bei der Sache, dass er sich von seinen engsten Lebensbegleitern, wie jetzt Felice oder auch Max Brod, eigentlich auch nicht mehr richtig verstanden fühlt. Also dass er da wirklich auch gerade jetzt mit dieser Krankheit so eine gewisse Lücke spürt, weil er plötzlich ein Gefühl hat, was die beiden gar nicht verstehen. Die machen sich unglaublich Sorgen um ihn. Der Max Brod, der will ihn sofort irgendwie nach Meran schicken. Die Felice guckt ihn immer an, wie als wäre er irgendwie nicht mehr zu retten. Und das alles führt dazu auch, dass er sich unverstanden fühlt und sagt, ey, ich werde jetzt in dieser Phase mich neu entdecken. Ja, und das passiert ja auch, du hast es eben schon mal angedeutet, über eine neue Art des Schreibens, nämlich eine Art von lebensphilosophischem Schreiben. Er schreibt in Oktavhefte ganz, ganz viele Notizen.
Ja, und das macht er ja in einem ganz anderen Umfeld. Er ist eben nicht mehr in diesem Kokon in Prag, wo er seine Arbeit hat. Die Arbeit taktet das andere nachts. Das haben wir alles ausführlich beschrieben in der ersten Episode. Sondern er hat hier einen ganz neuen Tagesablauf, der sehr stark ja durch die Landarbeit, durch die Natur definiert wird. Also ne, aufstehen und schlafen gehen, das funktioniert alles ganz anders. Und er hat dort offensichtlich Gefallen dran, was ich jetzt für ungewöhnlich halte. Weil so ein Stadtmensch, er ist ja da auch schon Mitte 30, also nicht mehr ganz jung und muss sich da ja doch ganz umgewöhnen und sich auch ein bisschen unterordnen. Denn ich meine, die Ottler ist diejenige, die da das Regiment führt, da an diesem Gut. Der kann ja nicht irgendwie eine Extrawurst machen. Und wir haben gelesen in diesem wunderbaren Buch, in dieser großen, dicken Biografie, verfasst von Rainer Stach, dass er sich da auch so ein Gärtchen angelegt hat. Das fand ich ganz interessant, dass man ihm das überhaupt, das hätte ich ihm jetzt gar nicht zugetraut, dass er sich da wirklich da ein bisschen, was auch immer, Gemüse anbaut und da rumwühlt und sich da auch kümmert drum. Also es ist jetzt nicht irgendwie sowas, was er dann eine Woche wieder aufhört, sondern er bleibt da bis zum Ende, bis April 1918, so lange ist er da, immerhin eine ganz schöne Zeit. Er ist zwischendurch immer mal wieder in Prag, punktuell, aber
und
überwiegend
wer weiß,
dort.
Vielleicht kehrt er auch nur zurück, weil er dann halt definitiv wieder arbeiten muss.
Ja, genau.
Also am Ende dieser Phase. Also er hat das nicht geschafft, diese Pensionierung hat er nicht erreicht, die er sich erträumt hat. Und irgendwann war dann auch mal mit der Beurlaubung Schluss.
Ja, das ist richtig.
Und ja, das ist schon wirklich interessant, wie er sich diesem Leben öffnet. Und das zeigt auch wieder das, was das Besondere meines Erachtens auch an Franz Kafka war, dass er sich den Dingen, irgendwann sagt er es auch mal, glaube ich, so, dass er irgendwie dran kleben bleibt, wenn er einmal irgendwo ist. Warum bleibt er dran kleben? Weil er sich einfach allem in einer sehr innigen Liebe und Aufmerksamkeit widmet. Wir haben da ganz viele schöne Beschreibungen von ihm, aus Briefen an seine Freunde oder Tagebucheinträgen, die sowohl zünftig, ein bisschen humorvoll, als aber auch sehr klar sind, wie er das Leben da empfindet. Das spielen wir jetzt mal ein, würde ich sagen, ne?
Das ist gut, auf jeden Fall.
Zürau ist schön wie immer. Nur wird es winterlich. Der Gänseteich vor dem Fenster friert schon manchmal zu. Schön schleifen die Kinder. Und mein Hut, der mir im Nachtsturm in den Teich fliegt, muss am Morgen fast losgeeist werden. Mäuse haben sich fürchterlich gezeigt. Was dir unmöglich verborgen geblieben sein kann, ich habe sie mit der Katze, die ich immer abends über den Ringplatz warm im Arm nach Hause trage, ein wenig vertrieben. Aber schon gestern wieder ist eine rohe Backofenratte, die wahrscheinlich noch niemals in einem Schlafzimmer war, mit einem unerhörten Gepolter bei mir eingebrochen. Ich musste die Katze aus dem Nebenzimmer, wo ich sie wegen meiner Unfähigkeit zur Reinlichkeitserziehung und aus Angst vor Bettsprüngen untergebracht habe, rufen. Wie bereitwillig stieg das gute Tier aus einer Schachtel unbekannten Inhalts, die aber jedenfalls nicht zum Schlafen bestimmt ist, und meiner Hausfrau gehört. Dann wurde es still. Sonstige Neuigkeiten. Eine Gans ist totgestopft worden, der Fuchs hat die Räude, die Ziegen waren schon beim Bock, der ein besonders schöner Junge sein soll. Eine Ziege, die schon bei ihm gewesen war, lief in plötzlicher Erinnerung den langen Weg von unserem Haus zum Bock noch einmal zurück
Und das Schwein soll nächstens glattweg abgeschlachtet werden.
Ja, also er ist mittendrin. Hat das alles, man kann nicht erkennen an diesen Aufzeichnungen, du sagtest das vorhin ja, wir haben mehrere angeschaut, dass ihn das irgendwie nervt. Und man könnte ja auch annehmen, die Stadt fehlt ihm dann irgendwann, ne? Auch die Kaffeehäuser, das ist ja auch alles, was er gerne gemacht hat. Aber davon kommt ja gar nichts vor. Nee. Das finde ich wirklich interessant. Und ja, die Schwester, das genießt er offensichtlich sehr, dass sie sich auch darum kümmert, dass er jemanden hat an seiner Seite, ohne jetzt wieder Zugeständnisse zu machen, weil es jetzt seine Frau sein könnte oder müsste, dass er jetzt da irgendwie eine Rolle erfüllen muss, kann er da einfach mitlaufen.
Mit der Entfernung von zu Hause und von den Eltern, das ist natürlich zusätzlich eine Befreiung, auch für beide. Auch das da jetzt so in ihrer WG, sage ich mal so, ausleben zu können. Ja, ich glaube, das führt dann bei Franz Kafka auch wirklich dazu, dass er in diese Lebensphilosophie reingehen kann. Auch durch diese Menschen, die da leben, ihre Eigenarten, also da schreibt er dann ja teilweise auch drüber, die finden ihn ein wenig sonderlich, aber irgendwie wie alles, was da kreucht und fleucht, ne? So wird er betrachtet und so kommt man auf völlig merkwürdige Gespräche, die keinen Sinn ergeben und all das inspiriert ihn ja auch dazu zu sagen, ja, jetzt gucke ich mal auf mich und vor allen Dingen aber auf das, was sich auf eine allgemeine Lebenseinschätzung übertragen lässt. Ne?
Ja, by the way, ein kleiner Fun-Fact hätte ich fast gesagt. Also eine Sache, die wir uns gefragt haben, wenn er da mitten auf dem Land ist in Böhmen, wie spricht er da eigentlich? Spricht er da Deutsch oder spricht er Tschechisch? Das haben wir für euch nachgeschlagen und das Ergebnis ist, er konnte Tschechisch, was auch jetzt nicht überrascht, weil er in seiner Tätigkeit in der Versicherung hat er ständig mit Fällen zu tun gehabt, wo er das eben einfach zumindest lesen konnte und so. Also er konnte es, soll wohl einen leicht deutschen Akzent gehabt haben, aber das konnte er auf jeden Fall. Dennoch hat er das Deutsche vorgezogen, weil er eben sich dort besser ausdrücken konnte und deswegen ist es so, dass auch seine Werke alle eben auf Deutsch, es hätte auch anders kommen können, auf Deutsch erschienen sind und erst später ins Tschechische auch übertragen wurden. Zum Beispiel auch, da gibt's ja noch diesen Briefwechsel etwas nach unserer Zeit mit Milena Jesinska, die das auch übernehmen wollte.
Naja, da ließe sich trefflich, vielleicht tun wir es ja mal, auch eine schöne Episode dazu machen zu Milena und Franz.
Aber er konnte sich auf jeden Fall, da sind wir dann schon mal, um das abzuschließen, war es völlig egal, ob das jetzt Deutsche sind oder Tschechen, die dort da auf dem Land gelebt haben, er konnte sich mit denen verständigen.
Ja, die Gespräche waren kurz genug und irgendwann hat er aufgrund dialektaler Schwierigkeiten dann auch aufgegeben, weiter zu verstehen.
Es gibt da übrigens auch wunderschöne Fotos, die hattest du ja auch noch so ein bisschen ausgesucht. Da sieht man den ganz anderen Franz Kafka, der da irgendwie so, ja, er hat noch die Klamotten hat er an, die wir an ihm kennen, ja. Aber er ist sehr heiter zum Teil.
Ja, ja. Sonderlich, aber zufrieden.
Zusammen so mit den Landleuten, genau, ja. Zum Teil drauf. Er hat ja auch ein inniges Verhältnis offensichtlich zu den Tieren. Dort, also auch das sind ja so Eigenschaften, die jetzt nicht unbedingt typisch sind für so einen totalen Städter. Da fällt mir gerade ein, er ist unterwegs dort ja, im Dorf, Zürau, also heißt heute natürlich anders, aber deswegen heißen übrigens auch diese Gedanken, die er da notiert, Zürauer Aphorismen, die auch nicht publiziert werden, die er aber danach nochmal, als er dann schon wieder Richtung Prag zurückgeht, im Februar fängt er an, alle Notizen durchzugehen, nochmal zu bewerten, nochmal zu ordnen. Und dann, das hattest du mir so schön vorgelesen aus der Stachschen Biografie, schneidet er sich, weil das Papier inzwischen sehr knapp ist durch den Weltkrieg, die Weltkriegsfolgen, fängt er dann an, sich da Zettel, Papier zu zerschneiden in kleine Zettel, diese zu nummerieren. Und so kommt das zustande, dass, wenn ihr euch das mal anschaut, dass diese Nummerierung auch, das findet man im Netz auch von diesen Aphorismen, diesen durchnummeriert, das hat Franz Kafka selbst gemacht und eben auf diesen Zettelchen. So sind die entstanden und erst viel später, 1931, wurden sie dann von Max Brod in einer späteren Ausgabe wurden sie dann veröffentlicht.
Und bevor wir uns dann zum Ausgang dieser Episode nochmal den Gedanken 1, sagen wir es mal so, anhören, wollte ich auch nochmal kurz zum Ausdruck bringen, dass ich es eigentlich eine schöne Vorstellung finde, dass er diese Ideen, die er da formuliert hat, wie so ein Zettelkasten mit sich herumgetragen hat und das Max Brod aber auch dann berücksichtigt hat, immerhin, dass er gesagt hat, das sind die, von denen man sich vorstellen kann, dass Franz Kafka sie zumindest so wichtig und fertig fand, dass man sie auch publizieren kann.
Obwohl Max Brod das ja insgesamt ja wohl nicht so gut fand, dass er da so lange auf dem Land ist, ne?
Ja, er ist ihn ja immer schwer angegangen die ganze Zeit. Machte er sich große Sorgen um ihn. Also wir wollen es jetzt gar nicht so darstellen. Und es irritiert davon, dass Franz Kafka das Ganze so mit leichter Schulter nimmt. Das irritiert ihn hochgradig. Mhm. Und er besucht ihn da auch nicht, wie übrigens andere Freunde es tun.
Mhm. Ja, nichtsdestotrotz, wahrscheinlich ist er auch ein bisschen besorgt gewesen um die Produktivität. Das spielt ja immer eine Rolle, ne?
Stimmt,
um die Produktivität seines Freundes, weil er ist ja immer so ein bisschen auch der Agent seines Freundes. Der darauf achtet, der das vermittelt, hatten wir auch erzählt, an Rowohl zum Beispiel. Und das ist insofern ungerecht, als dass doch auch dort, obwohl sich der Franz Kafka dran gehalten hat und dort keine Prosa, keine Erzählung verfasst hat, doch Ideen reifen. Zum Beispiel auch für diesen letzten unvollendeten Roman, Das Schloss. Das kommt wohl so zustande, weil er da ja auch das Dorf, das habe ich in der Doku neulich mal gesehen, schöne Franz Kafka Dokumentation, da waren sie auch dort vor Ort, haben das nochmal gefilmt, ist alles relativ klein und es gibt dann am einem Hügel aufwärts thront über dem Dorf ein mächtiger Bau, der als Kornspeicher benutzt wurde. Also kein herrschaftliches Anwesen, wie so ein Schloss, ne, sondern aber trotzdem sehr präsent, gerade auch so im Halbdunkel und so, ein bisschen gruselig sah es auch aus. Und das soll wohl eine Inspirationsquelle gewesen sein für eben dieses Schloss. Das spielt ja auch überwiegend, die Handlung spielt im Dorf. Jemand kommt hin, will immer ins Schloss, kommt aber nicht rein, bleibt da unten hängen. Es ist wieder der übliche Mix von ausgeliefert sein, Macht, nicht greifbar und so weiter. Aber das kann durchaus sein, das vermutet man, dass es da tatsächlich dieses Gebäude ihn da schon dazu inspiriert hat. Also insofern ist es ein bisschen ungerecht, dass er ihm diese Faulheit fast schon zu unterstellen. Nein, er hat immer die Sinne alle offen. Natürlich, wie immer, und übersetzt das später auch wieder in seine Werke.
Genau.
Damit sind wir am Ende.
Ja, würde ich auch sagen. Und nachdem wir ja in unserer ersten Episode zu Kafka vornehmlich dann euch auch die Erzählungen, die wichtigen Erzählungen parat gestellt haben, könnt ihr ab jetzt dann auch jederzeit Tagebuch und Briefstellen vorfinden, die ein bisschen mehr darüber erzählen, was wir heute so als Thema hatten.
Ja, und wir schließen, wie du das schon angekündigt hast, mit dem Zürauer Aphorismus Nummer 1. Darf man eigentlich nicht sagen, sind keine Aphorismen, aber wir bleiben mal dabei.
Hat man noch ein bisschen was zum Nachdenken, nachdem die Episode ausgeklungen ist.
Auf jeden Fall. Deswegen schweigen wir jetzt auch, sagen herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart.
Und denkt an Franz Kafka, denkt auch gerne dabei über euch nach. Wir hatten viel Freude in den letzten Wochen mit ihm.
Auf jeden Fall. Also, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Der wahre Weg geht über ein Seil, das nicht in der Höhe gespannt ist, sondern knapp über dem Boden. Es scheint mehr bestimmt stolpern zu machen, als begangen zu werden.
Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.